Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben heute einen Text vorgeschlagen aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Normalerweise mache ich das nicht so, aber ich lese uns diesen Text vor, denn er hat einen Bezug zum Neuen Testament und danach werde ich den Bezug aus dem Neuen Testament auch nochmal lesen. Aber zunächst einmal zum 4. Mose 21, 4 bis 9, also aus dem Alten Testament. Und man kann davon ausgehen, dass der Text doch schon vielleicht fast 1000 Jahre vor Christus entstanden ist. Mose richtete die eherne Schlange auf, da brach sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und die bissen das Volk, sodass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist, und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Soweit das Wort aus dem Alten Testament. Und dieses Wort ist dann aufgenommen nochmal im Neuen Testament. Und da heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Der Herr segne an uns diese beiden Worte. Liebe Gemeinde, wenn man das alles so hört, dann mag man sich schon die Frage stellen, wer ist eigentlich Gott? Was ist Gott? Was möchte er? Was macht er? Alle diese Fragen meinen wohl immer nur eines. Wie soll und wie kann ich Gott verstehen? Doch dahinter nun wieder steht die mir viel nähere stehende Frage, wie kann ich mein eigenes Leben und Schicksal verstehen? Denn niemals werde ich mich über mich selbst erheben können, also von oben her alles überschauen können. Immer bin ich oft auch ganz allein mit meinen Gedanken und Gefühlen. Gott aber, so höre und so ahne ich, ist nun der, der die Antwort auf alle Fragen geben kann. Deshalb noch einmal meine Frage, wer ist Gott? Was will er und was macht er? Wie kann ich ihn verstehen und wie kann ich mich selbst verstehen? Im christlichen Glauben gab es Zeiten, in denen ganz anders gedacht wurde. Die berühmteste christliche Plastik der Romanik zeigt Christus als Weltenrichter mit dem Richtschwert in der Hand. Aber das, so werde ich gleich hören, verfällt womöglich die christliche Botschaft im Sinne Jesu. Hat er nicht gesagt, richtet nicht, oder ihr Heuchler, oder wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, oder deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, du bist geheilt. Der Evangelist Johannes hat das alles auf den Punkt gebracht, indem er schreibt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Liebe Gemeinde, vielleicht verwirrt uns beim ersten Hören dieses tiefsinnigen Satzes des Johannes das eine oder andere. Doch beim langsamen Durchdenken entschlüsselt sie sich uns doch sehr klar. Ans Herz gewachsen ist uns vermutlich allen dieser erste Satz: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit diesem einen Satz ist schon der ganze christliche Glaube umrissen. Er erzählt von der Liebe Gottes zur Welt. Gott ist die Liebe. Das wiederholt dieser Johannes immer wieder aufs Neue. Und auch wir sollten es uns selbst immer zur Erinnerung zur Seite haben. Gott ist die Liebe. Und die Liebe äußert sich in seinem Sohn. Gott ist Vater, Vater der Menschheit. Da ist die Nähe, wie sie sich ja dichter nicht sein kann. Gott und die Menschheit gehören zusammen. Auch Sie und ich, liebe Gemeinde, sind Kinder Gottes. Hier können wir Gott verstehen. Hier können wir glauben. Glauben aber ist eine Wissen, eine Erfahrung, eine Selbstentdeckung, eine Offenbarung. Und Luther hat es einmal so schön gesagt und definiert als Glaubensgewissheit. Und diesen Glauben finden wir das ewige Leben bei Gott, sind wir auch in der Ewigkeit mit ihm verbunden. Mich selbst durchdringt dieser Gedanke immer wieder mit Glück und Freude: Gott ist bei mir, und zwar mit seiner Liebe. Die nächsten Verse erläutern dann diesen Glauben. Und da steht der Satz: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ach, auch das ist ja ein Satz: Jesu richtet nicht, sondern heilt und vergibt. Das beten wir ja sogar im Vaterunser. Den nächsten Gedanken aber werden wir uns wohl erst klar machen müssen. Wer nicht glaubt, der steht abseits. Wer fern bleibt, ja, der bleibt fern auch und hat auch sich selbst da rausgenommen. Im Glauben sind wir verantwortlich für uns. Der Glaube stellt uns vor die Entscheidung, das ist sein Ernst. Und nun fasst Johannes das in einem Bild vom Licht und von der Finsternis zusammen. Wir kennen dieses Bild von der Herausforderung der Finsternis. Der Glaube ist in Bezug auf Gott eine Aufklärung, eine Erleuchtung. Ein Licht, ein Leben im Licht, Helligkeit und Wärme. Doch da gibt es nur eine eigenartige Erfahrung. Viele meiden dieses Licht. Es ist ihnen peinlich oder lästig oder gleichgültig. Ihnen liegt das Gewohnte, das Unklare und Entscheidungslose näher. Das ist rätselhaft. Jeder liebt erst einmal etwas anderes, am meisten sich selbst. Der Mathematiker und Philosoph Ludwig von Wittgenstein hat sich in seinen Tagebüchern mit dieser Tatsache ganz persönlich beschäftigt und ist dabei zu solcher Erkenntnis gelangt. Der Reine hat eine Härte, die schwer zu ertragen ist. Und es gibt kein besseres Mittel, sich selbst kennenzulernen, als den Vollkommenen zu sehen. Selig, wer den Anblick des Vollkommenen aushält. Soweit das Zitat. Dieser seltsame Tatsache der Lichtscheue sollte jeder von uns einmal nachgehen. Warum scheue ich das Licht in bestimmten Lebenssituationen? Warum überfällt mich Mutlosigkeit, auch Angst und Hoffnungslosigkeit? Liebe auch ich manchmal die Finsternis mehr als das Licht? Die Bibel hält den Spiegel der Wahrheit vor uns. Das ist manchmal bitter und erschreckend, wie Wahrheit so ist. Aber dann sagt uns die Bibel in den Worten des Johannes, die Wahrheit wird euch frei machen. Liebe Gemeinde, die Gedanken Jesu und seines Jüngers Johannes lassen sich nicht so einfach ausschöpfen. Und warum? Weil sie uns beteiligen, anrühren, verändern, erleuchten und zur Entscheidung auffordern. Wir sind unseres Glaubens Schmied, weil uns Gott schon berufen hat. Die Anwesenheit Gottes ist hier und heute bei uns und nicht einfach in einem Buch. Es ist die Liebe, die wir ergreifen können, das Licht und die Wahrheit. Und dieses Ergreifen dieser Lebenskräfte nennen wir Glauben. An anderer Stelle heißt Glauben einfach Freude. Das ist tiefe Freude. Amen.